herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast von und für CTOs, CEOs, CDOs, CIOs, quasi von und für die C-Suite in der Technologiebranche. Kurz nochmal von meiner Seite, mein Name ist Felix Zirpel, Geschäftsführer und Gründer der DVC Ventures in Frankfurt und freue mich heute auf unseren Gast, Julian Willner, auch Gründer, mehrfacher Gründer von Purpose und von Hedge. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, erstmal vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Wir haben ja bei uns mit Hedge ein relativ ähnliches Format und deswegen auch starker Supporter davon hier, ich sag mal, in diesem Bereich digitale Innovation, Transformation, da auch einfach diesen Knowledge Transfer zu schaffen, weil das ist, glaube ich, eine sehr, sehr essentielle Aufgabe. Aber um auch mal darauf einzugehen, was wir eigentlich machen, also Hedge versteht sich als digitales Produkt- und Venture-Studio, das heißt, wir begleiten auf der einen Seite High-Growth-Startups, aber vor allem eben auch größere Unternehmen, Konzerne dabei, eben ja ihre digitale Transformation, Innovation erfolgreich anzugehen und da halt auch, ich sag mal, die Speerspitze der Innovation in ihrem Feld zu werden, um sich so ja zukunftssicher zu machen und da halt auch wirklich vorne mit dabei zu sein, weil ja in unseren Augen ist digitale Transformation, digitale Innovation nicht mehr so ein Thema, das halt nice to have ist, sondern wirklich eigentlich so ein Matter of Corporate Survival geworden ist in vielen Fällen. Ja. Und genau, das ist das, was wir mit Hedge relativ holistisch angehen. Also wir gehen da relativ früh strategisch in die Beratung rein, wo es darum geht zu sehen, okay, wo sind denn überhaupt Potenziale und auch Risiken, wenn es jetzt um digitale Innovation geht? Wie sieht denn dieser Innovationsraum überhaupt aus? Und dann geht es eben darum, im zweiten Schritt dann auch konkrete Cases eben sehr schnell iterativ zu validieren und zu sehen, wo man dann auch erste Conviction bekommt und Proof Points, um darüber dann an größeren Geschichten zu arbeiten, wo es dann halt darum geht, erst MVPs zu launchen, zu sehen, welche man davon gut skalieren kann, wo da die größten Potenziale auch sind und im weiteren Schritt dann das auch eben entsprechend zu skalieren und potenziell halt eben da auch in einem größeren Stil Venture Building zu machen, was man auch, ja, ich glaube, früher war eher so Spin-off so der Name, inzwischen ist es eher so Venture Building, ist am Ende des Tages irgendwie alles relativ ähnlich. Aber genau, da begleiten wir relativ holistisch eben größere Unternehmen und Konzerne dabei. Genau, und auch noch kurz zu Purpose, ein eigenes Venture davon. Purpose versteht sich als Career Growth Plattform. Man könnte es auch als Challenger zu LinkedIn verstehen. Es geht im Kern letztendlich darum, gerade so die Interaktionen und auch die Art und Weise, wie sich Professionals austauschen und auch sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihre Karriere voranzukommen. Da sehen wir halt einfach einige Dinge, die auf LinkedIn nicht so gut laufen. Wenn es jetzt darum geht, einen persönlich eben in der eigenen Karriere voranzubringen. Und da haben wir so ein paar andere Ansätze und auch Hypothesen, wie dann auch, ich sag mal, so ein Professional Network am besten auszusehen hat, um da wirklich ein Environment zu schaffen, wo das auch effektiv möglich ist.
Sehr schön. Ich liebe jetzt schon den Clickbait, wenn wir schreiben LinkedIn, werden wir bestimmt im CEO-Office von LinkedIn auftauchen. Also super spannend, würde mich eigentlich auch nochmal interessieren, ja. Bevor wir tiefer auf Hedge eingehen, zum Thema, was du gerade angesprochen hast, Purpose. Ja. Kannst du was dazu sagen, was so Kriterien sind für euch, was so ein Professional Network ausmacht? Ich stelle mir jetzt erstmal vor, um eine individuelle Karriere voranzutreiben, braucht es vielleicht eine Art Mentor auch.
Ja.
Sind das Ansätze, die ihr auch verfolgt?
Voll, also ich meine, es ist auch wie in so vielen Fällen im Startup und auch im Innovationskontext bei uns keine lineare Reise gewesen. Also wir sind ursprünglich aus einer anderen Richtung gekommen. Es ging initial so darum, ja, wir hatten dann letztendlich so eine Karriereorientierungsplattform aufgebaut, wo wir über so ein psychometrisches Verfahren letztendlich Eignungen identifiziert haben und darüber dann halt ja Potenziale erkennen konnten bei den jeweiligen Nutzern, in welchem Bereich sie ja idealerweise ihre Karriere verfolgen können. Und ja, da hatten wir dann, das war so ja Mitte, Ende letzten Jahres, als wir da so ein MVP gelauncht haben, wo wir dann in den ersten Wochen eigentlich schon gar eine ganz gute Traktion drauf bekommen haben, wo wir über 10.000 Nutzer da durchgejagt haben und damit natürlich auch in den ganzen User-Interviews, die wir hatten, nochmal ziemlich viele spannende Erkenntnisse auch für uns gewinnen konnten und da gemerkt haben, okay, diese Karriereanalyse, wie sie damals aussah, damals ist jetzt auch erst irgendwie ein Dreivierteljahr her, ist so ein erster Step, aber es ist halt irgendwie nur sehr punktuell dann auch eine Unterstützung, wenn es halt konkret um so eine Entscheidung geht, wie wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, seinen Master fertig hat und ins Berufsleben reingeht oder auch einen Karrierewechsel vorhat, weil man aus irgendeinem Grund halt nicht mehr so zufrieden in dem Bereich ist, den man vielleicht in den letzten Jahren tätig war. Und so haben wir dann für uns erkannt, dass das so ein erster Schritt ist, aber es da eigentlich ein ja viel spannenderes Potenzial auch darin gibt, einen wirklich durch die Karriere hindurch zu begleiten. Und weil du gerade auch Thema Mentoring angesprochen hast, ist natürlich auch ein sehr essentieller Punkt, der das Ganze auch begünstigt und da auch einen spannenden Prädiktor darstellt, um letztendlich auch irgendwie beruflichen Erfolg vorherzusagen. Und das ist eine Sache, die wir auch auf jeden Fall in der Plattform abbilden durch so eine neue Kategorie des Mentorings, wo es halt darum geht, letztendlich ja, dich mit den Leuten, also zum auf der einen Seite mit Peers zusammenzubringen, also mit Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschen kannst, aber auf der anderen Seite auch mit, ja, wir nennen das Prinzip Pathmaking, mit Leuten, die dir einen Schritt voraus sind. Also ich glaube, wenn man so an Mentoren denkt, haben viele so das Bild von jemandem, der einem schon viele, viele Jahre voraus ist. Aber für uns ist es gerade spannend, auch diese Nähe noch zu haben, weil dadurch hast du auch noch einen ganz anderen Zugang zu dem, was du vielleicht erst auch selbst vor einem Jahr gemacht hast und kannst dich dadurch auch viel besser in die jeweilige Person hereinversetzen. Und das ist so ein Prinzip, das wir auf jeden Fall auf der Plattform, gerade auch schon mit der Alpha-Version, die wir jetzt gelauncht haben, von diesem überarbeiteten Produkt oder Pivot, wie man es auch nennen mag, den wir gelauncht haben. Und das ist so eines dieser ja, Hypothesen, die wir gerade auch testen. Und in LinkedIn hast du ja letztendlich so einen großen Feed, wo irgendwie alles drin landet und du auch teilweise gar nicht so genau weißt, wie diese Posts jetzt dann irgendwie in deine Timeline kommen, ob das dann jetzt irgendwie über Connection von dir sind, die es geliked haben, aber du selbst folgst dir nicht. Für uns ist halt so dieses ganze Thema Reizüberflutung halt eine Sache, die wir, glaube ich, alle kennen, die gerade in Social Media irgendwie sehr, sehr...
Facebook leidet unter dem gleichen Syndrom, ja.
Genau, und so wie wir das halt sehen, ist halt LinkedIn über die letzten Jahre relativ inflationär geworden. Das heißt, es ist ja irgendwie auch zum Business Facebook geworden. Für Bereiche wie zum Beispiel Personal Branding brauchen wir nicht drüber reden. Es ist eine super Plattform, ein super Medium, um da das auch entsprechend in die Welt zu tragen und auch die richtigen Leute zu erreichen. Deswegen publizieren wir, genauso wie auch ihr, beispielsweise den Podcast auf LinkedIn und teilen ihn dort, weil man da die Leute schon sehr, sehr gut erreichen kann. Aber insgesamt ist es halt, ja, ich sag mal, für einen persönlich, wenn es jetzt wirklich darum geht, sich in einem kuratierteren Kreis auch mit Leuten auszutauschen, die sich wirklich mit den gleichen Themen beschäftigen, das ist halt sehr, sehr schwer abbildbar. Und bei Purpose ist es so, dass wir letztendlich dann ein fundamental anderes Prinzip haben, wie wir nicht nur den Feed zusammenstellen, sondern wie wir dich auch mit Leuten zusammenbringen. Und zwar ist so das Kernfeature, was wir gerade in der Alpha-Version haben, sind die sogenannten Focus Circles. Und das sind wirklich kuratierte Gruppen an Leuten, die ein bestimmtes Interesse haben. Und das ist eine Sache, wo du jetzt auch nicht einfach in diesen Focus Circle, da kommt nicht jeder rein, sondern das ist halt auch ein kleiner Application-Prozess, ist überschaubar, aber dadurch hast du halt auch eine gewisse Selektion und Kuration, die stattfindet. Und auf diesem Weg schaffst du es halt auch in gewisser Weise so einen Safe Space zu bauen und dadurch auch eine ganz andere Gesprächsqualität zu erreichen. Also konkretes Beispiel, wir haben einen Focus Circle, der heißt Startup Lounge und da haben wir jetzt Gründer, die teilweise auch schon mehrere Unternehmen gegründet haben, wovon vielleicht das erste in die Hose gegangen ist, wo dann halt auch sehr offen über Misserfolg gesprochen wird, was, glaube ich, sehr essentiell ist, weil ich glaube auch diese ganze Glorifizierung und Selbstbeweihräucherung, die man halt auch sehr, sehr häufig auf LinkedIn sieht und dann findet, das verzerrt halt auch so ein bisschen das Bild von Unternehmertum und spiegelt einfach nicht die Realität wider.
Das stimmt. Das kann ich gut vorstellen. Tatsächlich, jetzt fällt mir auch was ein, das muss ich gerade mal dazugeben. Wir haben, wo wir auch mit Konzernen wie auch mit kleinen Unternehmen arbeiten, irgendwann mal ein Format entwickelt. Wir nennen das Jung trifft erfahren. Mhm. Das ist anders als dieses, ihr seid ein, zwei Schritte auseinander, wo man sicherlich auch noch die Schritte genau versteht.
Ja.
Haben wir das auch zwischen Unternehmern, von jungen Unternehmern und sehr erfahrenen Unternehmern, die sich aber auf Augenhöhe coachen. Also dass Mentoring nicht immer nur top-down ist, sondern eben auch auf Augenhöhe passiert, weil junge Unternehmer den Erfahrenen super viel sehr pragmatische Lösungen, Tipps mitgeben können, vielleicht digitale Lösungen schlichtweg auch.
Absolut.
Und andersrum natürlich erfahrene Leute, ja, junge Unternehmer vor vielen Fehlern bewahren können und auch ein bisschen aus den eigenen War-Stories berichten können.
Ja, ich glaube auch gerade so dieses ganze Thema Reverse-Mentoring ist auch immer populärer geworden, auch einfach sehr, sehr essentiell und wichtig. Und es ist schön zu sehen, dass da dann auch die Offenheit dafür da ist, zu sagen, hey, ich kann auch von dieser Person was lernen und nicht nur einseitig jetzt irgendwie auch mein Wissen, was ich über die letzten Dekaden vielleicht gesammelt habe, weitergeben. Nee, ein spannender Punkt. Und ich glaube auch gerade mit dem, was wir mit Hedge machen, das greift es auch in einem anderen Kontext auf, weil ich hatte ja anfangs erwähnt, wir arbeiten auf der einen Seite mit Startups, aber eben auch größere Unternehmen, Konzernen, und das ist für uns auch sehr essentiell, weil genauso können halt Startups unwahrscheinlich viel von größeren Corporates lernen, wie auch größere Corporates von Startups. Das geht auch wieder in beide Richtungen, und so ist es zum Beispiel so, dass halt Startups für Corporates als Inspiration dienen können, um zu sehen, wie man denn eigentlich auch digitale Innovation vorantreiben kann und worauf es darauf ankommt, gerade was man da sich, ich sag mal, von dieser Agilität und jungen Dynamik auch abschauen kann, was jetzt vielleicht in den eigenen Konzernstrukturen vielleicht nicht unbedingt einfach copy-pasted werden sollte, wenn es jetzt darum geht, ein neues Projekt umzusetzen. Und auch umgekehrt ist es, glaube ich, auch für Startups immer wieder ein sehr, sehr spannender Realitätsabgleich, um zu sehen, was denn eigentlich wirklich in der Wirtschaft abgeht, gerade wenn es auch um B2B-Lösungen geht, wo man halt auf einmal irgendwie auch in Kontakt kommt mit den potenziellen Kunden und dann auch für sich nochmal mehr so merkt, so hoppla, wir haben da vielleicht irgendwie viel zu isoliert in unserem, in Anführungszeichen, Labor das gebaut, und in der Wirtschaft findet das vielleicht eigentlich so gar keinen Anklang und wir müssten vielleicht da und darauf achten, wie auch immer. Aber da gibt's halt auch sehr, sehr viele Synergien, und da kann ich jetzt noch einige mehr nennen, aber deswegen ist es für uns auch eben, wenn es jetzt um unsere Zusammenarbeiten geht, eben sehr, sehr relevant, da auch beide Seiten drin zu haben.
Sehr cool. Also gerade nochmal da die Kurve zu kriegen, Purpose, Karrierenetzwerk, auch kuratierte Gruppen und Events, die ihr veranstaltet, alles im Sinne Innovation, Gründung, aber eben auch entlang von Corporate-Karrieren, oder ist das noch ausgeschlossen?
Nee, also ich meine, wir bei diesen Focus Circles ist es für uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt nicht zu viele auf einmal launchen. Ja. Ich meine, insgesamt als Karriereentwicklungsplattform, wie wir uns verstehen, geht es halt darum, früher oder später alle Bereiche abzudenken. Und es wird auch relativ schnell gehen. Aber gerade ist es halt so, dass wir nach und nach verschiedene Focus Circles launchen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade, um das mal exemplarisch irgendwie zu beleuchten, die Circles Startup Launch offen, dann Product Design, Product Management, halt die Themen, wo wir uns alle auch sehr, sehr gut auskennen, um da dann halt auch wirklich da das entsprechend, ja, weil wir da auch ein existierendes Netzwerk haben, ist das für uns einfacher, diese Circles dann aufzubauen, ja. Aber nach und nach wird es dann auch in andere Bereiche gehen, so dass man dann am Ende des Tages halt für jeden eben entsprechende Circles hat, wo man halt wirklich aufgehen kann und sich mit Gleichgesinnten austauschen kann und da halt auch, ja, wie gesagt, sehr, sehr tiefgründige Gespräche dann auch führen kann.
Ja. Genau. Super spannend. Also werden wir sicher auch hier noch verlinken. Sehr spannendes Thema. Aber jetzt mal zu Hedge selbst. Das ist dein aktuelles großes Projekt, also Innovationsmanagement für Corporates gemeinsam mit Startups oder mit Corporates alleine, denen zu helfen, intern Innovationsmanagement aufzubauen. Was bietet ihr da an?
Ja, also es ist so, dass wir, ja, Innovationsmanagement, du hast es gerade schon angesprochen, ich hatte es auch eingangs ja schon mal kurz erwähnt, was es denn konkret heißt, weil wenn man jetzt uns fragt, so, okay, ihr seid ein digitales Produkt- und Venture-Studio, ich kann mir da so ungefähr was drunter vorstellen, aber es ist dann irgendwie doch noch relativ abstrakt, was heißt das denn eigentlich genau, also was setzt ihr um und welche, ich sag mal, Bereiche deckt ihr da ab? Und bei uns ist es halt so, dass wir im Wesentlichen halt drei Units haben. Das ist Strategieberatung, das ist Design und das ist Development. Ja, und es kommt dann halt auch immer ehrlicherweise auf die Projekte an, wo dann beispielsweise das Corporate gerade steht, ja, wie weit die schon fortgeschritten sind. Aber um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben jetzt mit Valora, das ist ein Konzern aus der Schweiz, denen gehören so Ketten wie Backwerk und Ditch und noch ein paar weitere, ja, ich sag mal, ja, Supermarkt- und Kioskketten, die unter Valora zusammengefasst sind. Mhm. Und für die sind wir relativ früh mit reingegangen, wo es halt darum ging, zu sehen, wo sind denn überhaupt Potenziale zu innovieren? Wie kann man denn auch vielleicht sogar existierende Channel Relationships und auch Strukturen des Unternehmens zu seinem Vorteil nutzen? Und auch die Insights, die einfach über die letzten Jahre gewonnen wurden. Was können wir damit anfangen? Und ich glaube, so ein Trend, der an keinem von uns vorbeigegangen ist, also ich hoffe es zumindest mal für die Zuhörer dieses Podcasts, war halt gerade so im Grocery-Bereich, wo Valora ja tätig ist, diese Quick-Commerce-Modelle. Ja, da sind ja Player drin wie Gorillas und Flink, um da jetzt zum Beispiel Namen zu nennen, oder auch Getir, die hier in Deutschland relativ präsent sind. Und wir haben mit Valora da auch diesen Schritt gewagt, für diesen Konzern so eine Quick-Commerce-Lösung gemeinsam aufzubauen. Und da sind wir reingegangen, wo es darum ging, wie positionieren wir das strategisch, wo wir dann begonnen haben mit der Produktsegmentierung. Das ging dann aber auch hin zu Real Estate-Objektanalysen, wo man dann diese Dark Store-Konzepte dann auch strategisch in den einzelnen Städten dann auch am besten aufzieht, wo man erste Piloten beginnt. Das war so, ich sag mal, der erste Step in diesem Projekt. Und darauf basierend hatten wir halt ein, zwei Pilotenstädte identifiziert, wo wir das Ganze dann an den Start gebracht haben. Und da war dann im zweiten Schritt natürlich relevant, dann auch die entsprechende technische Lösung zu bauen. Also von der strategischen Beratung sind wir dann übergegangen in das ganze Thema Product Design, Product Validation, Product Iteration, wo wir dann angefangen haben, ja, im Bereich des Product Designs, weil in dem Fall war halt schon sehr, sehr gut erarbeitet nach diesem Beratungsprojekt, wie dann die Lösung auch aussehen kann. Und man konnte natürlich auch bei anderen Playern sich so ein bisschen was abschauen, was die da auch schon an Arbeit reingesteckt haben, um zu sehen, was halt gut funktioniert und was nicht. Und so haben wir dann halt sehr, sehr schnell ja, da eigentlich so eine ganze Software-Suite für die aufgebaut. Also wir haben die Customer-Facing-Lösung gebaut, also wo du als Endkunde letztendlich dann die einzelnen ja, Lebensmittel dann auch bestellen kannst. Ja, genauso gut haben wir für die aber auch eine Stock-Lösung gebaut, worüber halt das ganze Warenwirtschaftsmanagement mit SAP-Integration und so weiter gemacht werden kann und dann auch für die Mitarbeiter, die das dann in diesen Dark Stores dann auch die Bestellungen zusammentragen. Das ist halt eine sehr, sehr integrale Lösung und holistische Lösung vor allem gewesen, die wir da gebaut haben. Und das halt ja in einer sehr sportlichen Zeit. Also ich glaube, in Summe waren das von wirklich dem Moment, wo halt das Konzept klar war und wir begonnen haben, okay, jetzt geht's ans Product Design, also beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Product Design auch manchmal dann vielleicht missverstanden wird, aber wenn ich von Product Design rede, meine ich digitales Produktdesign, also User Interface, User Experience Design. Und als wir damit begonnen haben, von Start bis hin zu, okay, wir launchen jetzt hier diesen Piloten, in dem Fall war es in Basel und Zürich am Anfang. Das war so eine Zeit, wenn man jetzt den Design und die technische Entwicklung, diese beiden Bereiche betrachtet, das waren halt so 8 bis 10 Wochen. Also das ging wirklich dann sehr, sehr schnell, weil es halt auch ein sehr schnelllebiger Markt ist. Und es auch spannend ist, weil es tatsächlich zum Beispiel in der Schweiz da noch gar nicht so viele Player gibt, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, weil es auch andere Barrieren und Hürden gibt, die man da überwinden muss. Aber genau, jetzt sind wir zum Beispiel gerade mit denen dabei, das entsprechend zu skalieren, wo es darum geht, okay, wir haben jetzt so einen ersten MVP live, wir haben jetzt mit den ersten Kunden einige Learnings gemacht, die man dann auch wieder im Product Backlog, zu implementierende Features beispielsweise übertragen kann und so dann halt nach und nach dann auch das entsprechend nicht nur technisch erweitert, sondern auch halt in allen anderen Belangen halt skaliert. Genau, das ist mal so exemplarisch ein Projekt.
Kurze Zwischenfrage da. Das als Beispiel, das ist jetzt Retail-Business, ja, neu gedacht. Habt ihr einen speziellen Branchenfokus? Weil meine Folgefrage wäre, mit welchen Technologien arbeitet ihr oder arbeitet ihr dann irgendwie mit spezialisierten Partnern, wenn es irgendwie was Exotischeres wird?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also wir sind allgemein branchenagnostisch unterwegs. Also wir haben jetzt nicht die eine Nische, auf die wir uns konzentrieren. Wenn es jetzt aber halt um sehr spezielle Themen geht, haben wir halt ein sehr, sehr potentes Netzwerk über die letzten Jahre aufgebaut, wo wir dann halt auch wirklich auf die Experten, die jeweiligen Experten für die Projekte dann zugreifen können. Es geht für uns jetzt darum, uns nicht als eierlegende Wollmilchsau verkaufen zu wollen. Das ist einfach nicht so unsere Philosophie, weil wir wollen wirklich für Exzellenz stehen in dem, was wir machen. Und das wäre einfach unauthentisch, dann zu sagen, wir können alles. Was wir sehr, sehr gut können, ist halt generell der ganze Teil, wenn es jetzt um Innovationsstrategie, Innovationsberatung geht und auch das Design und Implementierung von, ich sag mal, klassischen, technischen, digitalen Lösungen wie Web-Apps, Mobile-Apps, da sind wir sehr, sehr gut. Was wir zum Beispiel in-house jetzt nicht abbilden, was halt in manchen Projekten auch nur gebraucht wird, sind halt spezifischere Themen wie Blockchain oder Web3, was jetzt natürlich irgendwie ein ganz großer Hype ist. Und da haben wir dann halt ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Experten, die wir dann projektbasiert mit reinnehmen. Und so können wir dann auch für unsere Kunden die besten Ergebnisse gewährleisten. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Punkt und Vorteil für unsere Kunden, weil wir so gesehen jetzt nicht nur einen Service-Partner sind, sondern es ist eigentlich auch ein Ökosystem, in das man eintritt, weil das kann auch für nicht nur für das Projekt an sich relevant sein, sondern wenn es auch darum geht, okay, wir haben jetzt irgendwie vielleicht eine entsprechende Conviction und das geht jetzt darum, so ein MVP-Projekt auch in einem größeren Stil irgendwie also daraus ein eigenes Venture zu machen und das vielleicht abzuspalten vom Konzern, whatever, dann können wir da halt auch sehr, sehr gut reingehen, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema geht, die entsprechenden Talente zu finden, weil wir haben da halt einen sehr, sehr guten Talentpool in dem Netzwerk, durch dieses Netzwerk, wo wir dann auch wirklich dabei sehr gut zur Seite stehen können, dann auch das entsprechende Core-Team aufzubauen und denen wirklich dabei zu helfen, dann auch das nachhaltig aufzubauen, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, das ist jetzt Corporate, die Corporate-Perspektive, Innovationsmanagement, innovieren und dann gegebenenfalls auch dann externe Ventures daraus zu machen. Mhm. Du hast auch schon davon gesprochen, dass ihr Startups mit Corporate zusammenbringt. Ist das korrekt? Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
Ja, dadurch, dass wir halt beide Arten von Unternehmen als Kunden haben, ist das eine Sache, die wir machen, die halt auch sehr, sehr wertstiftend für beide Seiten sein kann, wenn man es richtig macht, was halt auch nicht in jeder Situation sinnvoll. Aber wenn es der Fall ist, dann sind wir halt sehr dahinter, das auch zu tun. Das Ganze rührt halt auch daher, dass wir halt auch mit unserem Herzen so aus der Startup-Szene kommen und auch nach wie vor da halt sehr, sehr aktiv sind, dadurch, dass ich halt auch mit meinem eigenen Venture, mit Purpose, Das ist, kann man, also ist auch ein Startup, wenn man so will. Nicht nur, wenn man so will, sondern ist ein Startup. Ja. und da haben wir halt einen sehr, sehr guten Zugang, Zugang über, ja, die Tätigkeiten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das sind dann zum Beispiel auch so sehr exklusive Societies wie Sigma Squared, was weltweit gesehen so eines der, ja, in meinen Augen interessantesten und relevantesten Impact-getriebenen Gründer-Communities ist, wo wir dann halt einfach einen sehr, sehr guten Zugang auch diesen Corporates bieten können und auch umgekehrt eben sehen, okay, wenn jetzt halt ein Startup davon profitieren könnte, halt mit diesen Corporates zu sprechen, dass man die halt auch zusammenbringt. Und in einem weiteren Schritt, wo wir das halt auch nochmal intensivieren wollen, wo wir aktuell gerade noch nicht stehen, aber was jetzt zeitnah kommt, und es ist jetzt so, ist noch nicht so ganz publik, aber kannst du jetzt schon mal so ein bisschen anteasern. Also das Ziel für uns ist halt auch, einen eigenen Fund aufzusetzen, wo wir dann auch Corporates eben die Möglichkeit bieten, da über dieses über diesen Weg dann halt auch in diesen Dealflow reinzukommen, den wir halt haben an Startups, um so dann auch ja auf einem anderen Weg zum Beispiel in Innovation zu investieren. Weil wenn man sich mal ganz abstrakt anschaut, was für Wege gibt es als Startup, als Corporate irgendwie Innovation voranzutreiben, du kannst halt eigenes Venture Building machen, ja, also eigene neue Unternehmen aufbauen, die sich dann beispielsweise auch aus dem Kernbereich abspalten können. Ja, und das kannst du selbst machen mit Partnern wie uns, die da drin halt ganz gut sind, wie ich behaupten würde. Du kannst aber genauso eben gut Startup-Investments machen, weil Investment heißt, je nachdem, wie es dann auch ausgestaltet ist, aber du kannst zum Beispiel ja genauso gut über Board-Seats dann auch es Corporates ermöglichen, dann da auch die entsprechenden Insights zu gewinnen und dann auch das wieder mit ins eigene Corporate zu bringen, um da halt Inspiration wieder zu sammeln und sich dann auch, wie ich vorhin gesagt hatte, von Startups dann auch wieder Punkte abzuschauen. Das ist halt dann auch nochmal so ein anderer spannender Weg. Und dann eben eine dritte Version ist dann nochmal, sind so Themen wie M&A, das ist ja auch nochmal ein Bereich für sich. Also das sind wirklich mal so die drei Bereiche: Venture Building, dann Startup Investments, / Venture Capital und M&A. Über die drei Bereiche kannst du da jetzt endlich Innovation vorantreiben. Und wir bewegen uns gerade vor allem eben in dem ersten Bereich Venture Building, in einem kleineren und vorherigen Schritt MVP-Entwicklung, um das Ganze auch entsprechend zu validieren, bevor man dann das in einem größeren Stile macht. Ja. Und genau das Ziel ist dann auch, mittelfristig eben in den zweiten und dritten Bereich reinzugehen.
Ja, sehr spannend. Ja. Ich meine, das kenne ich ja auch nur zu gut. Also persönlich, ich komme aus dem A-Bereich und heute mit DVC begleiten wir auch Konzerne dabei, digitale Lösungen zu entwickeln, Innovationen voranzutreiben, wenngleich wir nicht so eine Art Inkubator sind, wie du es jetzt beschreibst von Hatch. Aber definitiv super spannendes Umfeld, gerade auch den jungen Gründern oder auch den jungen Unternehmen einen Weg zu zeigen in diese Corporate-Welt rein. Ich sage immer so, während die Corporates natürlich unter Prozessen manchmal leiden, leiden kleine Unternehmen daran, weil sie noch keine etablierten Prozesse haben und vielleicht noch nicht sich so gut integrieren können, auch rein organisationstechnisch in größere Unternehmen. Also vielleicht hast du noch irgendein Beispiel oder ja eine War Story parat, die du vielleicht Startup-Gründern mitgeben kannst oder auch Corporate-Entscheidern in der Corporate-Welt, wenn es um das Thema geht, Innovation voranzutreiben oder Innovation in den Corporates zu bringen?
Ja, also eine Sache, die wir halt immer wieder bemerken, die so wichtig ist, ist halt wirklich diese Sensibilisierung auch für die Themen in Corporates, weil es reicht halt nicht aus, wenn du da halt so einen hast, der da das ganze Thema unwahrscheinlich stark voranpusht, wenn du da halt den Konzern da nicht hinter dir hast und es auch nicht auf der Agenda steht, dann kannst du halt, noch so fest gegen die Wand hier so drücken, die wird sich dann einfach nicht bewegen. Ja, das ist sehr essentiell, da auch da ja nicht nur diese Sensibilität zu schaffen, sondern auch wirklich eben diesen Wissenstransfer zu schaffen. Und deswegen ist so ein Podcast-Format wie dieser unwahrscheinlich wichtig. Deswegen haben wir unseren Podcast, wo wir auch sehr, sehr themenspezifisch, also in den Episoden geht es immer um ein konkretes Thema in diesem Bereich digitale Innovation, das wir behandeln, da wirklich Einblicke zu geben und auch die Essenz zu teilen, worauf es ankommt, um da halt auch wirklich erfolgreich drin zu sein. Weil so kannst du das Ganze auch nur nachhaltig angehen. Weil ich glaube, was wir auch schon oft genug gesehen haben an vielen, vielen Beispielen, wo Corporates diesen Schritt gewagt haben und dann vielleicht, blöd gesagt, auf die Schnauze gefallen sind, ist, dass es halt kein nachhaltiger Ansatz ist, um Innovation voranzutreiben, zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so einen Swarm of Intelligence, ja, ich hole mir da jetzt irgendwie so ein paar Experten rein und die lassen wir dann mal machen, die bauen es dann für uns auf. Und sobald die wieder raus sind, ist dann auch wieder dieses Wissen und das Know-how und die Expertise weg. Das ist kein nachhaltiger Ansatz in unseren Augen. Und deshalb ist es für uns sehr, sehr wichtig, auch da wirklich diesen Wissenstransfer zu schaffen und auch an und für sich halt diese Expertise in dem Corporate selbst aufzubauen. Weil das ist wirklich so unsere Philosophie, wie wir es auch in unseren Augen schaffen können, das Ganze ein bisschen nachhaltiger anzugehen und da halt auch wirklich ja das relevante Wissen dann auch weiterzugeben und damit auch eine gute Grundlage, ein solides Fundament zu schaffen, dass da auch Corporates dafür bereit sind, diesen Schritt auch zu gehen.
Und wie du schon angedeutet hast, auch dann langfristige Erfolge zu erzielen, ja. Nicht bei quasi der ersten Hürde stolpern zu kommen. Gibt es da andere Herausforderungen sicherlich, aber Voraussetzungen, wo du sagen würdest, ja, Corporate sollte zum Beispiel zumindest mal agile Softwareentwicklung verstanden haben und leben können oder ne, solche Themen. Gibt es da Voraussetzungen, wo du sagst, es ist ein Must-Have, bevor ihr starten könnt?
Ja, also an und für sich ist ja jedes Corporate, es gibt einige Parallelen, aber irgendwo sind sie dann doch immer von den Strukturen individuell. Was ich jetzt auch in vergangenen Gesprächen, Diskussionen mit C-Levels in Corporates immer wieder gemerkt habe, ist, dass diese Distanz zum Corporate sehr, sehr entscheidend ist. Also wenn man sich visuell vorstellt, du hast halt, ohne dass das jetzt negativ irgendwie und werten ist, du hast halt den Tanker und daneben ist halt ein Speedboot, das du bauen willst. Und wenn dieses Speedboot halt irgendwie zu nah an diesem Tanker dran fährt oder vielleicht sogar davor mal irgendwie vorbeifährt, dann kann es halt auch sein, dass dieser Tanker dieses Speedboot überrollt und das Speedboot kaputt geht. Wobei das Speedboot eigentlich so ein bisschen so dieser, nicht nur ein bisschen, sondern dieser Pionier ist, der halt auch mal vorfährt und exploriert, wohin geht's denn eigentlich, wenn ich hier gerade auf hohem Gewässer bin und vielleicht gar nicht so klar weiß, was jetzt da so die richtige und spannende Richtung ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wenn das Speedboot zum Beispiel auch zu weit wegfährt, also die Distanz zum Corporate zu groß ist, dann hat das Corporate davon auch nichts mehr, weil das Speedboot nicht mehr in Reichweite ist und das Corporate gar nicht mehr versteht und nicht mehr weiß, wo dieses Speedboot überhaupt ist und was sich da vielleicht für Dynamiken entwickelt haben und was dieses Speedboot vielleicht herausgefunden hat, als es irgendwie Kilometer weiter vorausgefahren ist, weil es halt irgendwie gerade neblige Sicht ist und man nicht weiß, wie es in den Corporate vielleicht in 10 Jahren aussieht, weil man halt sehr wohl weiß, dass vielleicht existierende Geschäftsmodelle und Prozesse nicht mehr wirklich zukunftsfähig sind. Und ich glaube, diese Nähe und Distanz herauszufinden, ist auf jeden Fall eine ziemlich wichtige Aufgabe, gleichwohl auch nicht so einfach zu lösen. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, aber da wirklich auch sich mit zu beschäftigen, in welchem Rahmen das stattfinden kann, das ist sehr essentiell in meinen Augen.
Ja, super. Vielen Dank. Ja, Julian, super spannender Einblick bis hierhin. Vielleicht erkläre doch mir nochmal, interessiert mich wirklich persönlich auch, wo startet man mit euch zu arbeiten? Wir hatten es eben so ein bisschen von Herausforderungen oder Prerequisites, aber wo startet man mit euch? An welcher Stelle sollte man euch anrufen, um eine Produktidee ins Laufen zu bringen?
Also ich sag mal so, der früheste Einstiegspunkt bei uns ist wirklich so dieses Thema Discovery Consulting, wo es wirklich darum geht zu sehen, okay, wo sind denn eigentlich konkret in diesem Unternehmen die Potenziale, gleichzeitig auch Herausforderungen, und wie können wir da sehr, sehr spannende, innovative Lösungen im digitalen Kontext schaffen. Das ist so, ich sag mal, der frühestmögliche Einstiegspunkt, wo es dann halt, keine Ahnung, ganz am Anfang auch um Workshop-Formate gehen kann. So eine Sache, die wir halt sehr, sehr spannend finden und auch gerne machen, ist halt, ja, so ein Format, das nennt sich Red Team. Ich weiß nicht, ob dir Red Team ein vertrauter Begriff ist, aber Red Team sind jetzt eigentlich erstmal nicht unbedingt die Leute, die man so im ersten Moment vielleicht drin haben will, sind vielleicht so diese Buhmänner, die einem so ein bisschen was vermiesen, was man da gerade so an Ambitionen hat und wie man die Dinge angeht. Gleichzeitig aber umso wichtiger. Also konkret heißt das, wir setzen uns mit einem Kunden zusammen, schauen, was die vielleicht gerade schon an Ideen und Initiativen ergriffen haben und auch wie sie das Ganze vorantreiben, und ja, schauen dann mit unserer Expertise darauf, was in unseren Augen einfach falsch läuft. Und ich meine, wenn ein Unternehmen diesen Schritt gemacht hat, das ist sehr, sehr schön und das freut uns auch, und das, dieser Effort, der sollte natürlich nicht umsonst sein. Deswegen geht es für uns halt darum, in diesem Workshop-Format wirklich einfach alles so, ich sag mal so, durchzukauen, wo, und auch zu verstehen, wie es aussieht, und dann eben entsprechendes Feedback zu geben, was in unseren Augen jetzt nicht unbedingt die richtigen Ansätze sind, um Innovationen voranzutreiben, um digitale Lösungen zu bauen, weil da gibt es halt auch einige Dinge, die man falsch machen kann. Und wenn man da, ich sag mal, vielleicht so ein Workshop-Format nicht hat, was wir halt auch schon oft gesehen haben, ist, dass Kunden zu uns kommen, die seit Jahren irgendwie schon mit einem Partner eine Softwarelösung zum Beispiel bauen und nach 2-3 Jahren das Ding dann im Worst Case immer noch nicht irgendwie am Markt haben, wo es für uns halt darum geht, dann auch auf diese Art und Weise halt eigentlich sehr, sehr viel Zeit und auch Kosten zu sparen, indem man halt möglichst früh dann auch herausfindet, was vielleicht auch die falschen Wege sind, die man nicht einschlagen sollte und wo man vielleicht einfach ja, seine Zeit und das Geld, das man investiert, auch einfach irgendwie fehlplatziert oder potenziell fehlplatziert, um dann halt in die richtige Richtung zu lenken und da halt auch zu unterstützen und zu sehen, okay, wie kann man das denn idealerweise angehen? Das sind zum Beispiel ein spannender Einstiegspunkt, genau, dann Innovationsraum, den zu definieren, zu sehen, wo sind denn überhaupt Potenziale in einem Unternehmen, wo das noch nicht so ganz exploriert wurde, und dann in einem weiteren Schritt, wo es halt darum geht, okay, wir haben hier jetzt ein paar vielversprechende Ideen und vielleicht auch Konzepte, dann zu sehen, wie man wirklich sehr schnell und iterativ dann auch so einen MVP an den Markt bringen kann. Also konkret ist es so, dass wir in diesen MVP-Projekten uns halt maximal 100 Tage rausnehmen, wo wir dann sagen, okay, hey, wir haben hier halt ein konkretes Konzept, nehmen wir jetzt mal an für eine mobile App, Consumer App, sagen wir mal, und da geht es jetzt halt darum, einfach die Kernhypothesen zu validieren, und da ist es dann so, dass wir halt in diesen 100 Tagen, also maximal, das sind in manchen Fällen, wie ich vorhin auch erwähnt hatte, teilweise 6 Wochen, 6, 8 Wochen, wo wir dann halt in dieser Zeit wirklich sehr, 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 sehr lean dann das Thema MVP Entwicklung angehen, wo es dann darum geht, in den ersten animierten Prototypen zu bauen, der noch gar nicht programmiert ist, wo man dann halt sehr, sehr schnell auch User-Tests macht, darüber halt sehr, sehr schnell auch Feedback generiert, das dann entsprechend weiterentwickelt und dann halt auch technisch umsetzt und dann halt auch launcht. Das ist so, ich sag mal, so dieser zweite Bereich. Und der dritte ist dann halt, okay, wir haben jetzt einen MVP gelauncht, der vielleicht schon irgendwie direkt entsprechend und genug Traktion und Conviction zeigt, um den dann auch zu skalieren. Oder vielleicht sind dann nochmal 2, 3 Iterationen und wenn nicht sogar vielleicht auch einen Pivot nötig, um dann halt auch das zu skalieren. Aber das sind so die drei groben Phasen, wenn man das mal so runterbrechen will.
Sehr gut. Also MVP-Entwicklung, auch gerade diese methodische, das methodische Wissen auch einfach weiterzugeben, das sehe ich als einen Kernpunkt eigentlich.
Also gerade auch nochmal, sorry, dass ich da reinkriege, aber ich habe jetzt die ganze Zeit MVP-Entwicklung gesagt. Eigentlich ist das falsch, weil wir machen keine MVP-Entwicklung, sondern eine MAP-Entwicklung. Also so ein Minimal Viable Product. Es ist ja so ein Konzept, das schon viele, viele Jahre existiert. Ja. Und in unseren Augen ist es eben in einigen Fällen nicht mehr hinreichend, ein Minimal Viable Product zu bauen. Also minimal, übersetzt minimal überlebensfähiges Produkt.
Ja.
Denn wenn man sich mal historisch anschaut, was jetzt so über die letzten 10 Jahre sich getan hat im digitalen Bereich, das ist halt exponentiell in vielerlei Hinsicht, was sich da entwickelt hat. Also, keine Ahnung, mit dem Launch von dem iPhone, wo man dann halt auf einmal irgendwie dann die Player hatte, WhatsApp, Instagram, Netflix und so weiter und so fort, ist halt eine Sache immer relevanter geworden. Und das ist das Thema User Experience. Gerade so im B2C-Kontext, im B2B-Kontext, in gewissen Nischen vielleicht noch nicht unbedingt viele Player hat, aber allgemein ist es halt schon so, dass dieses Thema User Experience immer wichtiger geworden ist. Ja. Und deshalb ist dieser Punkt der User Experience, also wie erlebe ich die digitale Lösung, die App, die Anwendung, immer essentieller geworden ist. Und deshalb ist ein MVP nicht mehr hinreichend, um dann eben auch in so einer sehr frühen Phase auch schon die entsprechend wichtigen Faktoren zu validieren. Weil das ist auch eine Sache, das ist auch eine neue Kategorie, in der du letztendlich auch konkurrierst und besser sein willst als die Konkurrenz. Und deswegen ist es nicht nur ein Marketing-Ding, dass wir sagen, wir machen MAP-Entwicklung, sondern es ist wirklich eine andere Herangehensweise, wie man denn auch solche ersten Produkte auch entwickelt, weil eben genau diese Komponente das Ganze ergänzt und erweitert und auch schon in dieser Phase darauf geachtet wird und auch einen Validierungsfaktor darstellt, ob wir es eben schaffen, in der User Experience besser zu sein als die Konkurrenz.
Ja, interessant. Also habe ich noch nicht so häufig so gehört, aber definitiv richtiger Ansatz. Also kann ich nur beistimmen oder zustimmen. Das ist natürlich für unsere Kunden auch immer essentiell, um Akzeptanzraten zu erhöhen und auch, ich meine, gerade als nicht nur im Konzernumfeld, sondern aber auch im Startup-Umfeld, um eben auch wahrgenommen zu werden als ein moderner Player. Also, interessant. Und vielleicht nochmal abschließende Frage. Jetzt hast du darüber gesprochen, wie ihr mit den Kunden startet. Wie lange begleitet ihr denn die Kunden hinten raus? Also wenn es auch darum geht, irgendwie Wissenstransfer zu leisten oder auch das Produkt zu skalieren, ab irgendeinem Punkt wird das vielleicht weiter internalisiert oder wird dann ausgegründet, hast du schon gesagt.
Ja.
Was tut ihr da? Also wie lange begleitet ihr noch?
Solange es sinnvoll ist, ist die Antwort. Also es gibt da natürlich unterschiedliche Szenarien. Für uns ist, ich sag mal, eine langfristige Zusammenarbeit, dass wir es im Idealfall haben. Das ist das, was auch uns am meisten Spaß macht, weil wovon wir kein Fan sind, ist zu sagen, okay, wir stoßen jetzt dieses, was uns sehr wohl bewusst ist, auch risikobehaftete Thema an, beraten euch da, aber wenn es dann darum geht, das wirklich zu implementieren und dann auch Verantwortung dafür zu übernehmen, ob das jetzt erfolgreich ist oder auch, wenn man halt mal durch schwierige Phasen durchgeht, da dann raus zu sein und zu sagen, wow, da haben wir nichts mit zu tun. Wir haben euch ja nur in dieser Hinsicht beraten, ihr habt das implementiert und da habt ihr die Fehler gemacht. Da bin ich halt gar kein Fan von, sondern wirklich auch dann da diese Ownership zu übernehmen und zu sagen so, hey, wir sind da mit euch im Boot. Wir sind jetzt nicht nur dieser externe Dienstleister, der dann sich da rauszieht, wenn es mal ungemütlich wird, sondern da auch wirklich mit drin zu hängen und zu sagen, hey, wir hängen da mit drin, wir stehen das gemeinsam durch und ihr könnt auf uns sehen, das ist uns halt sehr, sehr wichtig. Deswegen ist auch für uns so dieses Thema, reine Tagessätze zu chargen, eine Sache, die unter uns gesagt halt nett ist, aber was uns halt viel mehr Spaß macht, ist auch zu sagen, hey, wir haben hier zum Beispiel auch erfolgsbasierte Modelle. Wir hatten zum Beispiel auch ein anderes Projekt, wo wir halt über Success Fees gearbeitet haben, wo wir dann halt erst mit dem Erreichen bestimmter Meilensteine dann halt auch vergütet wurden und das halt die Intensivierung dargestellt hat. Und da ist halt auch für den Kunden, also für uns war dann auch von dem Kunden in einem dieser ersten Projekte, wo wir das gemacht haben, halt das Feedback gewesen, so hey, ihr seid halt eigentlich so, ja, ihr seid hier kein Service Provider für uns, ihr seid hier wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sparring Partner, der da auch wirklich, ich sag mal, Skin in the Game hat und da halt auch wirklich ja in anderen Hinsichten einfach da auch uns zur Seite steht. Und das macht uns halt sehr, sehr viel Spaß, weil dieses Commitment zu zeigen, setzt natürlich auch von unserer Seite heraus, dass wir von dieser Idee und von diesem Konzept überzeugt sind. Und dadurch hast du auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil es halt auch dann für dich halt in zum gewissen Grad halt auch eine Risikoentscheidung ist, die du abwägst. Und dadurch stehst du dann halt auch wirklich hinter dem Projekt, wenn du das machst. Und das ändert auch nochmal so deine Perspektive, wie du dann so ein Projekt angehst, weil du kannst jetzt dann halt nicht mehr einfach sagen, oh, wir chargen hier, also wir kommen hier eh über unseren Retainer monatlich Summe X rein und ob das für den Kunden dann am Ende des Tages den Mehrwert bringt und auch, ich sag mal, diese große Upside, die man ja auch verkauft, also die sich das, dieses Risiko auch mit sich bringt, dann hast du sagen, so, oh ja, eigentlich ist es uns ja egal, solange wir halt unsere Tagessätze bekommen. Das ist halt eine Sache, die glaube ich oft gemacht wird und für uns bei gewissen Kunden auch eine Lösung klar ist, weil man es auch nicht mit jedem machen kann und vielleicht auch das dann von der Due Diligence vielleicht gar nicht mal unbedingt für einen Konzern so leicht möglich ist, dann auch auf solche Modelle einzugehen. Aber das ist für uns auf jeden Fall ein spannender Weg, dann auch zusammenzuarbeiten. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wir haben genauso gut vergangenes Jahr in ein Startup aus London investiert, wo wir auch so einen ähnlichen Deal gemacht haben. Und das, wie gesagt, bringt nochmal ein ganz anderes Commitment dann auch an Bord. Und das ist so eine Sache, die wir auch in Zukunft gerne vermehrt machen wollen.
Ja, finde ich fantastisch. Also perfektes Beispiel, die Eigenmotivation so hoch wie möglich zu schrauben.
Ja.
Und mehr als nur ein paar Euros zu verdienen, sondern eigentlich committed zu sein, mit Leidenschaft dabei zu sein, hinter dem Thema zu stehen. Sehr gut, finde ich klasse. Ja, Julian, vielen Dank für die ganzen Einblicke in deine Startups und Initiativen. Jetzt haben wir eben noch viel über Corporate geredet. Hast du vielleicht noch einen Tipp, einen ganz konkreten Tipp für Startup-Gründer, den du unseren Zuhörern auf den Weg geben kannst?
Ja, ich glaube, so ein Insight, den ich auch immer wieder persönlich für mich feststelle, ist, auf der anderen Seite sieht es immer schön aus. Du weißt selbst am besten, wo halt Dinge nicht gut in deinem eigenen Startup laufen und wo du halt irgendwie gerade mit struggles. Und es wirkt dann halt oft so, um auch da wieder den Bogen zu spannen, gerade durch Plattformen wie LinkedIn, dass es halt den anderen nicht so geht und dass es irgendwie alles diese Erfolgsstories sind und es alles so einfach aussieht. Das ist aber eine verzerrte Wahrnehmung und das ist auch so ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns und auch mit so einer der Gründe, wofür wir diese Circles zum Beispiel haben, dass man sich eben da auch sehr, sehr verletzlich zeigen kann und auch genau über diese Challenges sprechen kann in so einem Safe Space. Und ich merke da immer wieder, wenn man dann halt mal mit egal mit wem du sprichst, jeder hat also seine eigenen Probleme und Challenges und Fuck-Ups, die man so durchmacht. Da ist man nicht alleine. Das geht jedem Einzelnen so. Das sind dann vielleicht nicht die gleichen Probleme, aber andere. Und ja, das sieht von außen vielleicht einfacher aus, weil es auch immer natürlich schön und einfach ist, Success-Stories zu teilen und man es gerne macht. Aber das verzerrt da, glaube ich, wirklich so das Bild auf das Unternehmertum selbst.
Ja, da finde ich einen guten Hinweis. Auch nochmal in Richtung Purpose der Plattform, sich da auch auszutauschen mit Gleichgesinnten, ja, die womöglich gleich eine Herausforderung hatten oder haben.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, auch was man da jetzt im kleinen Rahmen schon sieht, weil wir haben noch nicht so wirklich viele Leute von der Warteliste auf die Plattform gelassen, weil wir mit der Alpha-Version, also sogar noch vor Beta, da jetzt gerade sehr, sehr selektiv sind, auch wie wir das testen und mit wem. Aber was man da jetzt auch schon so im kleinen Rahmen sieht, so die Dynamiken, die sich auf der Plattform so entwickeln, das ist sehr, sehr spannend, weil man dann halt wirklich Gründer halt über Founder-Fuck-Ups sprechen und das halt auch wirklich sehr, sehr spannender und relevanter Input und auch Insights sind für andere, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen und dann dadurch halt auch sehen, okay, ich bin hier nicht alleine, das geht anderen genauso wie mir.
Ja, cool, danke dir. Hast du noch Sachen, die du gerne promoten möchtest? Seiten, Formate, wie Podcasts zum Beispiel, da wo die Leute mal euch finden können oder mal reinhören sollten?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, die ich euch da natürlich auf jeden Fall empfehlen kann, ist unser Podcast, Digital Transformers heißt der. Kann man finden auf allen gängigen Streaming-Plattformen, ob das jetzt Spotify ist oder Apple Music. Ja, da sind wir überall zu finden. Weil da hat unser Podcast-Host Ben ja ein sehr, sehr gutes Händchen dafür, auch immer wirklich sehr interessante Gespräche, auch in der Kürze der Zeit, was sind in der Regel 20 bis 30 Minuten, wie lange die Episoden dann sind, da auch zustande zu bekommen. Das ist gerade für C-Levels in Corporates sehr relevant, weil das immer sehr spezifische Themen sind, die da in den jeweiligen Episoden behandelt werden, um dann halt auch alle relevanten Facetten dieses Bereichs digitale Innovation, Transformation abzudecken. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch sehr empfehlen kann. Und was mit dem Podcast auch zusammenhängt, sind die dazugehörigen Snippets, die wir auch in den Social-Media-Kanälen publizieren, wo wir dann, die Essenzen, also 2, 3 Sequenzen aus diesem Podcast dann auch nochmal posten, die man dann so als kleine Häppchen für sich mitnehmen kann, wo wir ein Häppchen reden. Wir haben auch von relevanten Konferenzen, wie zum Beispiel Hinterland of Things, sehr, sehr, sehr spannende Speaker, die wir immer wieder interviewen. Das ist ein Format, das nennt sich Innovation Bites, kommt auch auf unseren Social-Media-Kanälen wöchentlich raus. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich für den Bereich interessiert, kann ich an dieser Stelle sehr ans Herz legen. Und das ist, glaube ich, so das Spannendste, was ich da mitgeben kann.
Super. Ansonsten werden wir auch eure Seiten auch auf LinkedIn nochmal verlinken.
Genau, ja.
Vielen Dank genau dafür. Und ja, zu guter Letzt, gibt es Kandidaten, wo du sagst, die würden gut in unser Podcast-Format reinpassen, spannende Persönlichkeiten oder Leute, die mit wirklich spannenden Themen arbeiten?
Ja, also ich glaube, so ein Thema, was sehr, sehr relevant ist und bei vielen halt auch auf dem Schirm, so Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, da solltest du dich auf jeden Fall mal mit Xavier austauschen. Xavier hat in den letzten Jahren sich viel mit diesem Thema beschäftigt. Er hat einen eigenen Fund, den 4P Capital Fund, womit er in Sustainability in dem Bereich investiert. Gleichzeitig hat er auch mit YouNow eine Unternehmensberatung, die sich eben auch also sehr, sehr datengetrieben und im AI Machine Learning Bereich damit beschäftigt, wie man dann in den Corporates auch entsprechend dann auch Innovation vorantreiben kann und auch auf diesem Weg dann Potenziale zu identifizieren. Also es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr spannender Gast für euch.
Ja, auf jeden Fall. Den Namen kenne ich auf jeden Fall schon. Sehr, sehr spannend. Ja. Danke, Julian.
Aber vor allem, mir fällt noch eine Person ein.
Ja,
Daniel Dippold. Daniel ist auch relativ umtriebig. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, Sigma Squared, die Gründer Society, Daniel beschäftigt sich auch ja viel mit dem Thema, also Startups und Corporates und wie man die zusammenbringen kann. Also er hat zum Beispiel Evor gegründet, wo es auch eben darum geht, letztendlich auch ehemalige Mitarbeiter und generell Leute aus dem Corporate-Umfeld dann auch ins Gründen reinzubringen. Und da hat er ein sehr, sehr spannendes Programm aufgesetzt. Und ich glaube, da gibt es auch einige interessante Punkte, die du mit ihm besprechen könntest.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank dir für die tollen Weiterempfehlungen auch. In dem Sinne, danke Julian, dass du heute mit dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Unserer Episode Leading Tech. Und ich bedanke mich, will auch nochmal sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wir sind auch mit dem Podcast Leading Tech zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple und Co. Sowohl auf den Podcast-Plattformen als auch auf YouTube mit Video. Und in dem Sinne, like, subscribe and share und vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Julian, fürs Dabeisein.
Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.